Ausgeflogen. Menschen im Naturschutz. Der LBV-Podcast. Herzlich willkommen zu Ausgeflogen, der LBV-Podcast. Ich bin Steffi Bernhard und war für euch wieder unterwegs im ältesten Naturschutzverband Bayerns. Heute geht es bei uns um Streuobstwiesen und ihre Bewohner. Zu Gast ist der LBV-Vogelexperte Hartwig Brönner. Der 66-Jährige ist seit vielen Jahren aktiv in der Kreisgruppe Main-Spessart und ist zweiter Vorsitzender des LBV. Streuobstwiesen bieten uns Menschen wahnsinnig viel. Prächtige Blüten im Frühling, Schatten im Sommer und eine reiche Ernte im Herbst. Was Streuobstwiesen sonst noch können, erfahrt ihr in dieser Folge von Ausgeflogen. Hallo Hartwig, herzlich willkommen im LBV-Podcast Ausgeflogen.
Ja, hallo Steffi, freut mich, dass wir heute hier sind und zusammen mal ein bisschen reden über Naturschutz und andere Themen.
Sehr schön, das freut mich auch. Heute soll es bei uns im Podcast um das Thema Streuobstwiesen gehen, ein sehr spannender und artenreicher Lebensraum. Was ist denn dein persönliches Lieblingsobst oder vielleicht auch Lieblingsprodukt, das von einer Streuobstwiese stammt?
Ganz klassisch der Apfel. Also aus dem Apfel kann man sehr viel machen und ich selbst bin auch in Besitz einer kleinen Streuobstwiese. Und da verbringt man natürlich sehr viel Zeit und investiert auch viel Ideen, um dann natürlich am Ende auch ein schönes Produkt rauszubekommen. Ein Apfelsaft, Apfelkuchen, beispielsweise auch Äpfel zum Einlagern für den Winter, die dann so bis nach Weihnachten, Januar reichen und genießbar sind. Also da sind schon sehr viele Ziele machbar auf einer Streuobstwiese.
Streuobstwiesen sind ja menschengemachte Kulturlandschaften letztendlich. Sie gelten aber eben auch als Hotspot der Biodiversität und der Artenvielfalt. Welche Tierarten kommen denn auf einer Streuobstwiese vor?
So typische Arten fürs Streuobst, wenn wir mal mit der Vogelwelt vielleicht einsteigen wollen, das sind die Höhlenbrüter in erster Linie, die man auch ganz einfach fördern kann über Nisthilfen zusätzlich, wenn der Streuobstbestand vielleicht noch nicht das Alter hat, nicht genug Höhlenbäume aufweist. Also hier hat man gute Möglichkeiten, diese Vielfalt auch zu fördern. Der Star, viele Meisenarten kommen am Streuobst vor. Natürlich auch Besonderheiten von Trauerschnäpper, Gartenrotschwanz oder bis hin zum Halsbandschnäpper in unserer Region. Das ist zwar sehr selektiv und sehr selten der Fall, dass er im Streuobst vorkommt, aber durchaus, es gibt ein paar Streuobstwiesen, wo auch mal der Halsbandschnäpper auftaucht. Wendehals ist so eine typische Art noch. Dann haben wir auch noch zwei Spechtarten, die da vorkommen. Ja, eigentlich drei. Der Mittelspecht ist auch mal zu sehen im Streuobst, aber vor allen Dingen Grün- und Grauspecht auch. Und es sind nicht nur die Bäume, das möchte ich immer wieder sagen, sondern die Wiese gehört eigentlich auch dazu. Und dieses ganze Mosaik im Habitat, das ist ganz wichtig.
Woran liegt es dann genau, dass dort so viele Arten zu finden sind, also aus dieser Kombination, die du gerade schon beschrieben hast?
Ja, es ist zum einen der Lebensraum in seiner Struktur. Die Bäume ab einem gewissen Alter, wenn Höhlen gebildet werden, sind natürlich schon mal sehr wichtig. Dann sind natürlich auch, ist die Blütezeit nicht unwichtig für verschiedene Bienen, Wildbienen und so weiter, die dort ihr Auskommen haben und damit natürlich auch sich Ökosysteme einstellen. Also Nahrungsverfügbarkeit ist in einer gesunden Streuobstwiese, wo man auch keine Schutzmittel einsetzt, keine Pestiziden einsetzt beispielsweise, die ist normalerweise immer gegeben. Und klimatisch macht das Ganze natürlich auch was aus. Das ist jetzt keine Wiese, die jetzt auch im Klimawandel unter Druck gerät durch die höheren Temperaturen, sondern wir haben entsprechende schattenspendende Bäume, entsprechendes Kleinklima, das dort wirkt. Also umfassend gesehen ein sehr, sehr artenreicher Lebensraum.
In welchen Regionen von Bayern gibt es dann sehr viele Streuobstwiesen?
Ich sage mal, wir in Unterfranken, wir sind Streuobstregion, Oberfranken ebenfalls, Mittelfranken auch noch zum großen Teil. Das sind so die Bastionen des Streuobsts in Bayern, würde ich sagen. Auch wenn natürlich bis nach Oberbayern runter Schwaben, die Niederbayern auch noch Streuobstbestände gibt, aber nicht in diesen Ausmaßen. Und sicherlich nicht auch mit dem kompletten Arteninventar.
Obwohl Bayern für Streuobst bekannt ist und man dort es viel findet, gehen die Streuobstbestände in Bayern in den letzten Jahrzehnten stark zurück. Also vielerorts ist es sogar gefährdet. Woran liegt das denn?
Streuobst ist historisch betrachtet eine Kulturlandschaft vom Menschen geschaffen, die in der Regel um die Ortschaften rumliegt. Ja, so angelegt wurde. Es war ja früher eine Mehrfachnutzung auch auf Streuobstwiesen. Die Leute haben in erster Linie natürlich das Obst gebraucht für zu Hause, bevor es Supermärkte gab. Und sie haben aber auch die Streuobstwiesen anderweitig genutzt. Auch wenn jemand nur eine Kuh im Stall hatte beispielsweise, hat man Heu gemacht. Ja, und das war in der Streuobstwiese eben auch leicht möglich. Dann haben sich die Städte und vor allen Dingen auch die kleineren Ortschaften, Dörfer, Kommunen erweitert. Es wurden Industriegebiete gebaut, es wurden neue Wohngebiete ausgewiesen und dafür braucht man Fläche. Und da ist es naheliegend natürlich, dass man direkt am Ortsrand das Ganze sucht, neue Flächen sucht und oftmals fiel da natürlich auch die Streuobstwiese rein in diese Planungen. Das ist ein Grund. Zum anderen ist es natürlich so, in der globalen Lebensmittelindustrie, da ist das Obst heutzutage in den Supermärkten, das kommt aus ganz anderen Anbaugebieten, oftmals weltweit, ist ganzjährig verfügbar und somit ist das heimische Streuobst natürlich nicht mehr wirtschaftlich lukrativ genug, um das eben mitzuvermarkten. Dadurch sind unsere Bestände grundsätzlich veraltert. Das heißt, viele Streuobstbestände sind jetzt am Ende ihres Lebensalters angelangt. Die Bäume sind alt, werden nicht mehr gepflegt, wurden vielleicht auch in der Vergangenheit zu wenig gepflegt, in Anführungsstrichen, um diese Bestände zu erhalten. Und es fehlt eigentlich die nächste Generation an jungen Bäumen.
Das hast du ja eben schon beschrieben, das hat einfach eine historische Brisanz. Das gibt es schon immer, es hat eine lange Tradition. Wenn es jetzt aber so nach und nach nachlässt und diese nächste Generation an Streuobstbäumen fehlt und vielleicht auch Menschen, die sich dafür einsetzen, die das bewirtschaften, gerät dann auch das Wissen über Streuobst in Vergessenheit?
Ja, natürlich. Das Streuobst ist ein Begriff, der erstmal schwer zuzuordnen ist für viele Menschen. Es geht ja darum, dass die Bäume verstreut in der Landschaft stehen. Ja, also wenn ich jetzt eine Obstbaumwiese habe, ist das noch lange kein Streuobst. Mal ganz altersunabhängig gesehen. Wir brauchen bestimmte Abstände. Es muss die Wiese auch irgendwie noch zu managen sein. Das heißt, heute sind die technischen Hilfsmittel oder die Maschinen natürlich nicht mehr streuobstgerecht. Die sind auf Großflächen ausgelegt und somit ist eine Wiesenmaht, was sehr, sehr wichtig ist im Streuobst auch, fast nicht mehr umsetzbar. Das sind oftmals kleinere Bauernbetriebe, die das noch machen oder das Heu vielleicht dann auch noch selbst nutzen. Oder es gibt Pferdehalter, die da noch aktiv sind. Aber die Bewirtschaftung der Streuobstwiesen wird halt auch immer schwieriger heutzutage.
Und wann ist eine Streuobstwiese dann eine richtige Streuobstwiese? Also welche Kriterien müssen da erfüllt sein?
Also man spricht ja von Maximum 100 Bäume pro Hektar. Das ist in meinen Augen keine Streuobstwiese mehr. Das ist schon, geht schon Richtung Plantage, muss man ganz ehrlich gestehen. Also ich würde sagen, 2 Hektar, 100 Bäume ist die absolute Grenze. Und dann reden wir natürlich auch von Hochstammobstbäumen, die einen Kronenansatz in 1,80 Meter Höhe haben. Das ist ja jetzt runtergenommen auf 1,60 Meter und das ist schon die Grenze, wo man dann überhaupt über Streuobst spricht.
Warum spielt diese Höhe da eine Rolle? Also was macht dann den Unterschied zwischen 1,80 Meter und 1,60 Meter?
Ja gut, das ist so die Grenze. Die Wertigkeit, je höher die Krone ist, sage ich mal, desto größer ist die ökologische Wertigkeit auch eines Baumes ab einem gewissen Alter. Ja, wenn dann gewisse, ja, ich sage mal, Altersanscheinungen auch eintreten, Baumhöhlen da sind, dass der Specht dann auch diesen Baum als, ja, als Höhlenbaum akzeptiert, wo er seine Höhle anlegt. Es sind ja viele Arten auch im Streuobst noch am Totholz aktiv. Und da geht es nicht nur um die Vogelarten, die eben Höhlen brauchen, sondern da reden wir natürlich auch von ganz anderen Arten, von Fledermäusen, die das nutzen, oder auch von Xylobionten Käfern, die eben am Xylobiont, am Holz leben, am Totholz leben und das auch brauchen, um sich fortzupflanzen.
In naturnahen Gärten, da raten wir immer dazu, eigentlich nicht so viel zu pflegen oder irgendwie zu wirtschaften, sondern eigentlich die Natur machen zu lassen, weil dann kann sie sich entfalten, entwickeln. Jetzt hast du vorhin aber auch schon gesagt, dass Streuobstwiesen eine gewisse Pflege brauchen. Warum ist es denn so wichtig, Streuobstwiesen eigentlich schon zu pflegen und ja, da einfach zu bewirtschaften?
Zum einen möchte ich natürlich schon sagen, dass eine gewisse Unordnung auf einer Streuobstwiese auch dazu beiträgt, Artenvielfalt zu fördern. Das ist ganz klar. Also man darf da auch ruhig mal einen Reisighaufen liegen lassen oder ich sag mal ein paar Steine auf dem Haufen zusammensetzen. Eine Brombeerhecke darf auch mal stehen. Das macht natürlich Vielfalt aus. Ein Jungbaum gepflanzt, der ist relativ schnell. Wenn man dann aber nicht gleich ansetzt, ihn zu schneiden, ihn zu erziehen, wie das so schön heißt, dann wird man oft auf lange Sicht enttäuscht, was das Ergebnis dann betrifft. Und der Baum muss immer wieder in seinen Wuchsstadium immer wieder neu betrachtet werden. Und das gehört auch dazu, in der Umweltbildung Leute zu schulen, ja, Privatleute oder vielleicht auch ein Angebot zu schaffen, dass man das als Dienstleistung abrufen kann, um möglichst lange auch viel Freude an den Bäumen zu haben. Dazu gehört auch die Pflege der Wiese. Also eine Streuobstwiese sollte schon mindestens einmal im Jahr zu einem gewissen Zeitpunkt gemäht werden, um sie zu ertüchtigen, um artenreiche Wiesen zu generieren. Auch ganz wichtig, sonst verfilzt irgendwann die Wiese und verarmt auch in der Artenvielfalt. Also eine Wiese mit einem schönen, eine gelbe Löwenzahnwiese zum Beispiel, das ist keine artenreiche Wiese, sondern es müssen verschiedene Gräser und Pflanzen natürlich die Möglichkeit haben, sich dort zu entwickeln. Und das wurde früher eben immer aufrechterhalten durch die Nutzung, durch die extensive Nutzung einer Wiese. Das ist leider sehr in Vergessenheit geraten.
Ich hatte jetzt auch gerade den Gedanken, als du die Löwenzahnwiese beschrieben hast, weil ich muss es ja auch irgendwie erkennen. Also wenn ich jetzt Laie bin, ich freue mich vielleicht einfach über eine Löwenzahnwiese, ne? Weil es einfach schön bunt ist, wenn da auch vielleicht trotzdem noch andere Pflanzen mit dabei sind. Dann mache ich mir da als Laie erstmal gar keine Gedanken, dass das vielleicht für die Artenvielfalt gar nicht ausreichend ist. Und dann ist es natürlich schade, wenn dieses Wissen ja so nach und nach verloren geht.
Oftmals ist es ja die Gesamtlandschaft, die dann, ich sag mal, die Artenvielfalt auch aufrechterhält. Das ist nicht nur die Streuobstwiese alleine, das ist, ich sag mal, die Bebauungsgrenze, wo dann auch noch Gärten sind, vielleicht auch der Übergang in eine kleinflächige Landwirtschaft. Das ist so die Traum- und Optimalvorstellung unserer Kulturlandschaft mit ein paar Hecken dazwischen und. Deswegen, also ich lasse auch gerne mal bei mir auf der Streuobstwiese mal für ein paar Jahre so einen Schnitt liegen in Form von den Ästen. Das ist auch ein schönes Element für den Winter dann, wo sich einige Arten dann auch aufhalten, bis hin zum Feldhasen, der da drunter schlüpft, oder der Igel findet dann eine Möglichkeit. Verschiedene Vogelarten auch. Ich habe beispielsweise auf meiner Streuobstwiese jetzt auch einen Teich angelegt, weil diese Region dort oder die Umgebung sehr wenig Wasser aufweist. Und das ist fantastisch, was dort alles dann zu beobachten ist im Laufe der Zeit. Es ist unglaublich, wie schnell die Natur so kleine Elemente dann auch aufnimmt und annimmt. Und das zeigt eigentlich, dass wir viel mehr Diversität auch in der Fläche brauchen. Und das ist kein großes Hexenwerk, das ist einfach möglich und macht auch sehr viel Freude.
Was mich noch interessiert, wie unterscheidet sich denn diese Bewirtschaftung von einer Streuobstwiese, die du auch gerade schon so ein bisschen geschildert hast, von einer konventionellen Obstanbau, wirklich auf einer Plantage, ganz großflächig, geradlinig? Wie ist da der Unterschied?
Ja, auf einer Plantage, da hat man ja meistens die Niederstammobstbäume, um eben auch einfach und teilweise auch maschinengerecht zu bewirtschaften. Hier sind sehr wenige Arten, die da noch ein Auskommen haben. Vielleicht die Arten, die am ehesten am Boden noch Nahrung finden, wie der Grünspecht, wenn dann doch noch irgendeine Rasenameisenart sich dort ansiedelt. Oftmals werden natürlich dann auch noch Spritzmittel eingesetzt, um Schädlingen entgegenzuwirken. Da kann man wirklich nicht mehr von einer artenreichen Landschaft, von einem Habitat mit vielen Arten sprechen. Das ist der Unterschied.
Wenn ich mir jetzt aber so eine großflächige Obstbaumplantage vorstelle, dann denke ich schon, dass sich dort mehr ernten lässt. Also sind dann diese traditionellen Streuobstwiesen überhaupt rentabel? Lohnt sich das wirklich für die Bewirtschafter?
Ja, man unterschätzt das oftmals. Also gerade auch die alten Bäume, die vielleicht auch auf der einen Seite Totholz aufbieten, über die Jahre dann auch Äste abgestorben sind, die tragen immer noch sehr, sehr lange. Und es sind auch die alten Sorten, die dann leider aus unserem Angebot verschwinden. Und wer das mal diese Unterschiede kostet, der legt dann auch wirklich viel mehr Wert darauf, dass man die alten Sorten erhält. Also ich würde schon sagen, das rentiert sich, aber es ist natürlich eine andere Welt des Bewirtschaftens. Man muss da schon ein bisschen Eigeninitiative mitbringen und Abstriche machen in der Effektivität bei der Bewirtschaftung, das ist ganz klar. Mittlerweile gibt es ja auch Maschinen, die rütteln, auch die alten Bäume. Das Auflesen ist natürlich auch sehr mühsam. Man muss größere Wege gehen als in Plantagen. Es ist ein bisschen anders. Aber ich finde, es ist auch in Anbetracht des Ergebnisses für den Menschen, also in Richtung Obsternte, es immer noch wert, hier vielleicht nochmal neu anzusetzen und neue Vermarktungsstrategien auch anzugehen.
Was ist denn das Besondere an diesen alten heimischen Sorten? Was unterscheidet die von irgendwelchen Supermarktsorten, sage ich mal?
Ja, es gibt unterschiedliche Geschmacksrichtungen, unterschiedliche Lagerungsmöglichkeiten. Es gibt sehr frühreife Äpfel, es gibt Äpfel, die später reif werden, die sehr lange auch zu keltern sind oder zu lagern sind in Kellern oder zu Hause, in der Garage, wo auch immer. Und unterschiedliche Geschmacksrichtungen auch im Saft. Wenn man das weiß, kann man natürlich einen sortenreinen Apfelsaft auch produzieren. Und das ist dann wirklich eine Besonderheit. Also ich habe das bei mir auf der Wiese auch schon geschafft mit 5 Bäumen, einen Rambur-Apfel dann nur zu verwenden für den Apfelsaft. Und dann schmeckt man auch die Unterschiede raus, auch wenn ein Gemisch dann natürlich dann wieder ganz andere Nuancen mit sich bringt. Das ist fast wie beim Weinbau, dass man da auch vielleicht neue Sorten zusammenstellt und dadurch einfach auch den Verbraucher mal ein bisschen neu orientieren lässt, was schmeckt mir eigentlich am besten am Apfelsaft? Die Apfelsäfte, die man heutzutage für wenig Geld bekommt, die kommen ja meistens von Konzentrat und man muss sich das vorstellen, oftmals kommt das Konzentrat auch, ohne jetzt ein Land zu nennen, aber aus Asien. Also das muss eigentlich wirklich nicht sein, wenn wir Streuobst ein bisschen mehr in den Fokus nehmen, dann muss es doch, wir fliegen auf den Mond, es muss doch möglich sein, hier auch diese Vermarktung des Streuobsts in guter Kombination zur Ökologie, im Einklang mit dem Naturschutz auch besser auf den Markt zu bringen. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr zu investieren als Verbraucher. Der Verbraucher entscheidet am Endeffekt. Das ist ganz klar.
Ja, das war jetzt auch mein nächster Gedanke. Also da schwingt ja auch viel mehr Genuss mit und ein Respekt gegenüber den Lebensmitteln, dass es auch einfach dauert, bis sie entsteht, bis sie produziert werden. Würdest du sagen, es liegt letztendlich an den Verbrauchern, wie viel Geld sie zum Beispiel für einen Apfelsaft ausgeben?
Natürlich, also der Verbraucher entscheidet das, ne? Weil der Markt richtet sich am Verbrauch beziehungsweise an der Orientierung des Kunden. Der Absatz muss gewährleistet sein. Es gibt viele Produkte, die man natürlich aus Streuobst machen kann, über Konfitüren, Gelee und so weiter. Trockenobst ist ein Thema, was viel zu wenig, wir können uns im Supermarkt alle möglichen Sorten von Trockenobst auch kaufen. Hier könnte man viel größere Anteile aus den Streuobstprodukten auch ziehen und vermarkten.
Du bist ja Vorsitzender der LBV-Kreisgruppe Main-Spessart und ihr habt auch mit eurer Kreisgruppe eigene Streuobstwiesen. Wie genau engagiert ihr euch denn da? Wie sieht da eure aktive Arbeit aus?
Ja, wir haben eine große Streuobstwiese mit 100 Bäumen auf 2 Hektar. Die ist noch nicht so alt, dass sie jetzt Baumhöhlen aufweist. Da helfen wir den Höhlenbrütern einfach mit Nistkästen entgegen. Das ist jetzt so die klassische Art, Naturschutz zu betreiben. Aber da steckt natürlich viel, viel mehr dahinter. Wir müssen natürlich gerade dafür sorgen, dass diese Bäume auch, wie schon erwähnt, in einen Zustand kommen, wo sie auch möglichst viel Obst uns Menschen bringen. Und gleichzeitig muss der Naturschutz passen. Die Wiese gehört dazu. Wir haben dort einen Landwirt, der mit Schafen auch beweidet und zusätzlich nochmal eine Wiesenmaht durchführt, so wie wir uns das auch vorstellen, wenn es wirklich positiv läuft. Läuft nicht alles rund, muss man auch gestehen. Aber wir haben diese Wiese jetzt seit 1998, glaube ich. Und mein Vorgänger, der hat es ganz klug eingefädelt eigentlich. Der hat sich Streuobstpaten angelacht, würde ich fast sagen. Er hat sich um Streuobstpaten bemüht. Also Leute, die dann einen Obolus leisten und dafür auch 1, 2, 3 Bäume zugeordnet bekommen, die sie dann auch natürlich nutzen dürfen. Wir waren damals schon der Meinung, das wird irgendwann schwierig, weil du musst die Leute ja auch begeistern, dass sie die Bäume pflegen. Ansonsten bleibt die Arbeit bei wenigen in der Kreisgruppe hängen. Und ob wir das stemmen können, sei mal dahingestellt. Wir hatten wirklich riesige Schwierigkeiten. Ein vernünftiges Management aufzubauen. Momentan läuft es ganz gut. Wir haben auch natürlich in der Kreisgruppe 3, 4 Leute, die sich um den Baumschnitt auch mitkümmern, die auch Schulungen gemacht haben, die sich ausbilden haben lassen, um vom Jungbaum bis zum ganz alten Baum auch die Schnitte zu beherrschen und die Pflege, die auch teilweise sogar schon Sorten bestimmen können. Und so haben wir auf der Schiene schon ein vernünftiges Management mit eingebracht.
Du bist bereits seit 1998 im Vorstand eben dieser LBV-Kreisgruppe. Warum engagierst du dich denn schon seit so vielen Jahren für den Naturschutz?
Naja, ich bin eigentlich Techniker von Beruf aus gewesen, jetzt Rentner. Maschinenbau studiert und lange Jahre im Maschinenbau tätig, aber ich bin als Kind schon an die Natur zwangsläufig herangeführt worden und habe mich auch immer selbst für die Natur sehr interessiert. Ja, wenn ich da mal aushole in meine Kindheit, wir hatten einen kleinen Familienbetrieb, eine kleine Sandgrube bei uns gehabt, wo eben Sand gesiebt worden ist und verkauft worden ist. Und da bist du als Kind schon eingespannt, als Jugendlicher und hilfst damit. Und dann bist du natürlich unmittelbar auch umgeben von, wenn ein bisschen Wasser dabei ist, von Eisvogel, von Flussregenpfeifer und Uferschwalbe. Also du saugst das in der Kindheit schon auf. Und dann mein Großvater hat sich schon für Vögel interessiert, hat die zwar auch in Folieren gehalten, Waldvögel. Und so kommt man in den Genuss auch mit den entsprechenden Arten in Kontakt zu treten. Und so hat sich das Interesse bei mir interessiert. Und dann war ich eigentlich auch schon in meiner Jugendzeit, hatte ich schon immer mal was vom LBV gehört, bin aber dann erst doch 1978 war das, das sind auch schon 45 Jahre her, in den LBV eingetreten. Noch nicht aktiv, habe aber an Veranstaltungen teilgenommen, Vogelstimmen, Wanderungen. Und habe da eben mich auch weitergebildet. Hat mich immer interessiert.
Du hast mir auch erzählt, dass du viele Vogelexkursionen anbietest, weil du eben auch ja einfach ein unfassbar großes Wissen an Vogelarten und auch Vogelstimmen hast. Und ich finde es halt so schön an der Vogelwelt, es gibt einfach keinen Anfang und kein Ende. Also es gibt so viele Arten, so viele Lebensräume. Hast du da vielleicht trotzdem eine Vogelart, wo du sagst, ja, die ist eigentlich mein Liebling, die fasziniert mich am meisten?
Ja, das ist ja eine Vogelart, die hier bei uns auch immer mehr unter Mitleidenschaft gerät. Der Bluthänfling ist mein Lieblingsvogel schon, ja, als Kind, als Jugendlicher hat mich dieser Vogel fasziniert. Leute fragen mich natürlich auch immer, warum das so ist. Ich habe jetzt keine besondere Begegnung. Es gibt andere Arten, wo ich jetzt wirklich auch besondere Begegnungen darstellen könnte. Aber der Bluthänfling hat mich immer irgendwie fasziniert. Die Finkenvögel allgemein, Stieglitz, Dompfaff, so diese Arten waren meine Jugend- und Kindheitsarten, die mich immer angesprochen haben. Und der Bluthänfling, der hat einen für mich persönlich ganz besonderen Gesang. Also ein sehr wohlklingender, vielfältiger Gesang, ein paar klagende Laute sind dabei und das hat mich bei dem Vogel so beeindruckt. Natürlich auch die Färbung des Männchens mit den Rotanteilen. Eine große Freude, wenn ich heute die Bluthänflinge beobachten darf. Leider sind die ja auch etwas rückläufig. Das hängt mit den Lebensräumen zusammen. Er braucht natürlich auch sehr dichte Hecken. Sehr gerne kommt er in Wacholderheiden vor bei uns beispielsweise. Erst gestern wieder schön beobachten können, einige Paare. Aber er braucht natürlich auch die Nahrung und da ist er in der Krautschicht unterwegs. Also Wildkräuterarten, einfache wie Hirtentäschel zum Beispiel, die er gerne frisst. Und das hat es früher auf jedem Friedhof bei uns gegeben. Ja, an jedem Grabesrand standen diese Unkräuter in Anführungszeichen. Heute ist alles bereinigt, alles glatt gemacht und da leiden natürlich solche Arten drunter.
Um nochmal zu den Streuobstwiesen wieder zurückzukommen. Im Oktober 2021 hat die Bayerische Staatsregierung gemeinsam mit Verbänden aus Naturschutz, Landwirtschaft und Wirtschaft den Bayerischen Streuobstpakt unterzeichnet. Und das gemeinsame Ziel dieses Paktes ist es, die derzeitigen Streuobstwiesen zu erhalten, aber auch bis 2035 eine Million neue Obstbäume zu pflanzen. Wie kam es denn dazu, dass sich so viele, ja vielleicht auch verschiedene, unterschiedliche Akteure, ja, für Streuobst da zusammengeschlossen haben?
Ja, erstmal ist das ja ein Ergebnis unseres sehr erfolgreichen Bürgerbegehrens. Rettet die Bienen, das muss man ja mal klar an dieser Stelle auch erwähnen. Ein sehr schöner Erfolg und man hat natürlich auch die Möglichkeiten in der Staatsregierung dann aufgenommen, die man jetzt ansetzen sollte, um dieses Bürgerbegehren dann auch umzusetzen, ja, in eine vernünftige Art und Weise. Und Streuobst war natürlich von Anfang an ein großes Thema im Arbeitskreis. Jetzt geht es natürlich darum, das umzusetzen. Und das lief eigentlich schon ganz gut los. Ich meine, so einfach mal zu sagen, 1 Million Bäume in die Landschaft ist mal ganz schön, aber da kriegen wir noch lange kein Streuobst in die Fläche. Das ist auch ganz wichtig, das immer wieder anzumahnen. Aber natürlich versuchen wir, das Positive da erstmal zu bewerten. Auch die dreistellige Millionenzahl, die also im 100-Faktor, die da genannt wurde, die ist natürlich auch erstmal ganz schön. Und das muss man jetzt mal gucken, wie wir das vernünftig in die Fläche kriegen. Gut angelaufen ist, dass jetzt mehr hauptamtliche Kräfte auch in den Behörden sitzen, die das Ganze versuchen anzutreiben, zu managen. Wir sind im Naturschutz und das geht runter bis zum ehrenamtlichen Naturschutz. Auf jeden Fall in der Pflicht, da auch mitzuhelfen, anzuschieben. Wie gesagt, wir brauchen neue Generationen im Streuobst, was die Bäume betreffen, aber wir brauchen auch grundsätzlich ein neues Bewusstsein für dieses Kulturland und für dieses Habitat, diesen Lebensraum Streuobst. Und da bietet diese Plattform ja eine sehr gute Basis.
Was fasziniert dich persönlich dann so an Streuobst oder Ja, was möchtest du unseren HörerInnen da vielleicht noch mitgeben, warum man das wieder mehr schätzen sollte?
Man sollte das mit allen Sinnen genießen. Also man sollte erstmal rausgehen. Jetzt ist die beste Zeit, Anfang Mai, jetzt blühen die Bäume. Also es gibt fast kein schöneres Landschaftsbild im Moment als diese Streuobstwiesen in voller Blüte. Und bitte auch die Akustik genießen, den Gesang. Das dauert jetzt noch ein Weilchen, bis im Juni, Juli, bis es dann etwas abebbt. Man kann das auch ganzheitlich genießen. Also eine Streuobstwiese im Schnee beispielsweise ist auch sehr, sehr ästhetisch. Und wer eine Streuobstwiese hat oder wer Bekannte hat mit einer Streuobstwiese, es rentiert sich auch wirklich, eine Vogelfutterstelle, eine Winterfutterstelle im Streuobst einzurichten. Das ist ein bisschen anders als direkt in der Stadt oder im Ort, weil dann oftmals auch der Wald nicht so weit ist oder andere Landschaften. Und ich muss sagen, ich habe eine sehr große Futterstelle auch bei mir auf meiner Streuobstwiese und kann mich noch an sehr vielen Arten erfreuen, die man eigentlich gar nicht mehr so oft sieht bei uns im Umfeld. Also Streuobst ist ganzjährig ein Genuss, unabhängig jetzt mal von dem, was wir verkosten können, ja. Ich empfehle natürlich und fordere auch die Gesellschaft auf, das mit zu unterstützen. Das kann man ganz einfach, indem man Biobauern vor Ort, den Vermarkter von Streuobstprodukten einfach unterstützt, indem man die Produkte auch kauft und das auch ja weiterempfiehlt.
Dann würde ich sagen, Schuhe anziehen, raus auf die Streuobstwiese und danach am besten in den Biomarkt und sich noch einen leckeren Apfelsaft holen.
Unbedingt. Ein Gewinn für alle und nicht zuletzt für die Natur.
Vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
Danke auch von meiner Seite. Hat mir sehr gefallen. Dankeschön.
Hat euch diese Folge gefallen? Dann empfehlt sie gerne weiter an FreundInnen oder Bekannte. Wenn ihr den LBV-Podcast regelmäßig hört und ihr gerne etwas zurückgeben möchtet, geht es ganz einfach. Abonniert Ausgeflogen bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl und bewertet ihn bei Spotify oder iTunes. Das hilft uns, sichtbar zu sein und noch mehr Menschen für den Naturschutz zu begeistern. Wenn die Natur zum Tatort wird, in der kommenden Folge von Ausgeflogen spreche ich mit einem Experten über Verbrechen gegen Tiere und Natur. Seid gespannt und bis zum nächsten Mal.